Herzlich willkommen zu Börse Baby. Es geht um den bekanntesten Cola-Tränker an der Börse. Niemanden geringeres als Warren Buffett, dem Orakel aus Omaha. Mein Name ist Christian Ort und mir gegenüber sitzt Max Gross. Ja, warum beschäftigen wir uns jetzt mit Warren Buffett? Warren Buffett ist jetzt gerade von Berkshire als Chef abgetreten und hat nochmal eine letzte Nachricht an seine Aktionäre geschrieben. Aber auch über die Jahre und Jahrzehnte ist er der Börse und der ganzen Finanzwelt treu geblieben mit seinen weisen Ratschlägen. Wir haben die mal zusammengesammelt, zusammengeschrieben, stoßen mit euch auf einen Schluck Cola an und warte, Max, genau, warte.
Ja,
yes.
Cheers. Cheers. Und wollen uns mal genau anschauen, welche Investmentregeln denn das sind. Also eine meiner liebsten Investmentregeln lautet, investiere nur in Dinge, die du verstehst.
Mhm.
Also das ist so ein typisches Ding. Klar, wenn du eine Aktie oder ein Unternehmen dir anguckst und das Geschäftsmodell nicht verstehst, solltest du darin auch nicht investieren. Das ist völlig klar. Zum Beispiel, mir fällt heutzutage ein, die ganzen Quantenaktien und Unternehmen, da würde ich auf jeden Fall nicht investieren, weil ich verstehe deren Geschäftsmodell nicht.
Ja.
Also diese Leitsätze sind schon echt sinnvoll. Wir haben uns hier heute mal angeschaut, zusammengetragen und starten wir doch einfach mal mit diesen Investment-Leitsätzen.
Sehr gerne.
Also mit diesem ersten zum Beispiel. Das hat er 96 im Aktionärsbrief geschrieben. Investiere nur in Dinge, die du verstehst.
Genau. Da geht es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, einerseits um die Nachvollziehbarkeit von Geschäftsmodellen. Also wie verdient ein Unternehmen überhaupt sein Geld und was steckt hinter den Produkten oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen verkauft. Da geht es vor allem, wie eigentlich bei allen Prinzipien, die sich aus seinem Ansatz ableiten lassen, am Ende des Tages um Geld. Es geht nämlich auch um die Planbarkeit von Ereignissen und eben das frühzeitige Erkennen und auch Vermeiden von Risiken. Also wie du gesagt hast, das ist auch ein Beispiel, das auf mich zutrifft. Ich habe keine Ahnung, wie Quantencomputer oder Quantentechnologie funktioniert und dementsprechend investiere ich da auch nicht rein, weil ich selber mit den mir zur Verfügung stehenden Kenntnissen gar nicht einschätzen kann, werden die jemals funktionieren, werden die tatsächlich jemals herkömmliche Rechner an Rechenleistung übertreffen können und dementsprechend kann ich auch nicht einschätzen, wie sind die finanziellen Risiken, also wie viel Geld verbrennt ein Unternehmen, bevor es tatsächlich nachhaltige Profitabilität erreicht. Sowas kann ich eben nur erkennen, wenn ich ein Geschäftsmodell vor mir habe, das ich mit den mir zur Verfügung stehenden Werkzeugen und Kenntnissen oder halt auch den Kontakten zu Personen, die das besser einschätzen können, als ich habe. Das ist in dem Fall nicht der Case und dementsprechend vermeide ich oder würde auch Warren Buffett vermeiden, in so eine Art von Werten zu investieren, weil einfach die finanzielle Planbarkeit fehlt aufgrund des fehlenden Verständnisses für die zugrunde liegende Technologie zum Beispiel.
Ja, so geht es mir auf jeden Fall auch. Und es gibt ja mehrere Leitsätze so und Sprüche, die man durch die Jahre eingesammelt hat oder einsammeln kann. Zum Beispiel gilt es auch, er investiert in Unternehmen, die einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil haben. Zum Beispiel auch Cola, ist ja jetzt ein gutes Beispiel, Coca-Cola, da ist er 88 reingegangen. Und warum ist er da reingegangen? Weil die, das ist dann eigentlich der nächste Leitsatz, niedrig bewertet waren. Also das sind auch so zwei Punkte. Er will in Unternehmen einsteigen, die quasi noch unter ihrem fairen Wert liegen oder unter seinem fairen berechneten Wert.
Genau, du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Das erste ist der Burggraben. Das kann, wie du gesagt hast, die Bekanntheit von der Marke sein. Coca-Cola gibt es auch schon seit mehr als 100 Jahren, ist auf der ganzen Welt bekannt und besitzt dementsprechend einen hohen Markenwert, so wie das bei Apple beispielsweise auch der Fall ist. Das kann eine Art von Burggraben sein. Eine andere Art von Burggraben können hohe Eintrittsbarrieren sein. Zum Beispiel das Eisenbahngeschäft. Berkshire Hathaway besitzt ja die Eisenbahngesellschaft BSNF. Da hast du eine hohe finanzielle Eintrittsbarriere. Ja, versuch jetzt mal von Grund auf eine neue Eisenbahngesellschaft mit einem mehrere tausend Kilometer umfangreichen Schienennetz aus dem Boden zu stampfen. Das wird dir im Zweifel nicht gelingen. Hohe Eintrittsbarrieren können aber auch sein, zum Beispiel ein regulatorisches Umfeld, also in ein super reguliertes Marktumfeld wie Medikamente. Ja, da hast du ja hohe Zulassungshürden. Also ein Unternehmen, das ein Portfolio mit vielen bereits zugelassenen Medikamenten hat, wäre auch ein Unternehmen, das einen breiten Burggraben hat aufgrund eben spezieller Regulierungsvorgaben.
Okay, was sozusagen solitär auf dem Markt agiert, also was so die Eigenschaften hat, dass man das Geschäftsmodell nicht so leicht nachahmen kann.
Genau, Grunde, ne? Ja. Netflix wäre noch ein Beispiel. Es gibt zwar inzwischen viele Streaming-Dienstleister auf dem Markt, aber Netflix ist der mit der höchsten Kundenbindung. Überhaupt Unternehmen, die Abonnementmodelle verfolgen, sind eigentlich oft welche mit auch breiten Burggräben, weil auch der Wechsel schwierig ist. Ein aktuelles Beispiel dafür, Spotify hat ja zuletzt seine Preise angehoben. Dann haben viele Kundinnen und Kunden überlegt, wohin sie wechseln könnten, um ihre Missgunst auszudrücken. Dazu gehören meine Frau und ich selber auch. Wir haben dann zwischenzeitlich zu Apple Music gewechselt und festgestellt, Apple Music, der Algorithmus kennt uns gar nicht und wir sind also weder mit den Vorschlägen irgendwie zufrieden gewesen, noch mit der Bedienung. Also haben wir wieder zurück zu Spotify gewechselt. Also auch das kann eine Art von Burggraben sein. Ne? Ja. Genau, eine Art von Marktmacht sein. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist ein klassischer Value-Ansatz. Also Unternehmen nicht dann kaufen, wenn sie teuer bewertet sind, sondern wenn sie möglichst fair oder sogar unterbewertet sind. Der Grund dafür ist natürlich, dass man einerseits eine möglichst hohe Upside haben möchte. Also ein Unternehmen, das unterbewertet ist, hat im Zweifel mehr Kurschancen als ein Unternehmen, das bereits hoch bewertet ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ein Unternehmen, das unterbewertet ist, bietet auch eine hohe Sicherheitsmarge. Also die Aktie oder das Unternehmen wird im Wert nicht mehr viel weiterfallen, wenn es schon einen gewissen Wert zum Beispiel unter seinem historischen Bewertungsmittel notiert. Und das verleiht ja auch zusätzliche finanzielle Sicherheit, dann so einen Bewertungspuffer zu haben. Und der ist natürlich umso größer, umso günstiger ein Wertpapier oder ein Unternehmen ist.
Ja, er wartet da auch gerne mehrere Jahre ab einfach. Kommen wir mal zu den nächsten Punkten. Also natürlich ist Warren Buffett die Galionsfigur für langfristiges Investment. Er sagte mal, das geht so quasi um das Geheimnis seines langen Lebens. Daraufhin wurde er gefragt und er hat halt gesagt, die niedrigste Sterberate gibt es bei 6-Jährigen. Deswegen ernähre ich mich auch so. Eis und Cola zum Frühstück. Aber langfristig ist auf jeden Fall sein Investmenthorizont auch. Das ist eines dieser Punkte. Also er bleibt dann wirklich investiert.
Genau, ein Zitat, das er da mal verwendet hat, ist "Our favorite holding period is forever." Also unsere bevorzugte Haltedauer ist für immer. Das heißt, Buffett investiert vorzugsweise in Unternehmen mit einer hohen Überlebenswahrscheinlichkeit und eben nicht in Konzerne, die zum Beispiel existenzbedroht sind oder Geschäftsmodelle, dessen Aussterben man innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte befürchten möchte. Gleichzeitig die Bereitschaft zu langfristigen Engagements. Warum? Da geht es auch um das sogenannte Compounding. Also einerseits mit im Blick auf das Kurswachstum und andererseits natürlich auch auf das Dividendenwachstum. Wenn du über Jahrzehnte hinweg in ein Unternehmen, wie zum Beispiel Coca-Cola, das seine Dividende immer und immer und immer wieder anhebt, dann erzielst du über das Dividendenwachstum langfristig auch eine sehr hohe Einstiegsrendite. Also Coca-Cola, Dividendenrendite, ich weiß es zugegeben gar nicht, aktuell um die 3%.
Um die 3%.
Aber wenn du vor 30, 40 Jahren schon investiert hast, kommst du halt aufgrund des langfristigen Wachstums, gesetzt den Fall, du hast nie wieder danach eine Cola-Aktie gekauft, auf eine Einstiegsrendite von 40-50%. Das heißt, deine Anfangsinvestition zahlt sich 40 Jahre später alle 2 Jahre von alleine ab. Also auch das macht eben eine langfristige Bindung an ein Unternehmen aus einer finanziellen Perspektive attraktiv.
Ja, das sind 700 Millionen Dollar, die er jedes Jahr einstreicht mit Cola-Dividenden. Kommen wir nochmal zu den weiteren Punkten. Also die sind nicht so bekannt. Hohe Eigenkapitalquote und gesunde Unternehmensbilanzen. Na gut, das ist natürlich super wichtig, klar. Also er untersucht das Unternehmen ganz genau nach seinen Bilanzen.
Genau, das auf der einen Seite. Und wenn ich da kurz einhaken darf, auch als Investor sollte man das berücksichtigen, nur mit Eigenkapital und nicht mit Fremdkapital zu investieren. Also den klassischen Fehler vermeiden, Aktien auf Pump zu kaufen. Und außerdem rät Buffett dazu, nicht auf Derivate wie zum Beispiel Optionen zu setzen. Die hat er mal als Massenvernichtungswaffen bezeichnet. Genau, das ist quasi das Zweite, wenn es um die Frage nach Eigenkapitalquote geht. Nicht nur der Unternehmen, die er kauft oder an denen er sich beteiligt, möchte, sondern er selber als Investor möchte, wenn er einen Unternehmensanteil kauft, auch auf Fremdkapital verzichten. Deshalb baut er immer wieder Cash auf, so wie wir das ja in den letzten Quartalen beobachten konnten.
Ja, der hat auch sehr viel an der Seitenlinie liegen lassen, um halt auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu investieren. Dann haben wir als nächsten Punkt der Anlegerdisziplin und Qualität des Managements.
Ja.
Also Anlegerdisziplin, okay, das ist klar, keine emotionalen Entscheidungen treffen. Was würdest du dazu sagen, Max?
Das ist vor allem was, was jüngeren Anlegerinnen und Anlegern relativ schwer fällt. Also jünger in dem Sinne, dass sie noch nicht so lange am Aktienmarkt sind. Wenn dann mal eine Position gegen einen läuft, dann fängt man im Zweifel als weniger erfahrener Anleger, Anlegerin an, nervös zu werden. Verkauft im schlechtesten Fall, weil man sich von der Angst vor weiteren Verlusten zu sehr beeinflussen lässt, obwohl vielleicht der Unternehmenswert schon deutlich unter den fairen Wert gesunken ist, dann wäre die rationale Entscheidung, diese Verluste einfach auszusetzen und Geduld zu beweisen und eben nicht in Panik zu verfallen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn jetzt eine Aktie in einem Unternehmen sehr gut gelaufen ist, dann sollte man nicht die bekannte FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, bekommen, sondern einfach eine rationale Entscheidung treffen, feststellen, das Unternehmen ist vielleicht schon äußerst hoch bewertet, weit über dem Branchendurchschnitt oder dem historischen Bewertungsmittel, und deshalb laufe ich dem jetzt nicht hinterher, bleibe cool und warte entweder auf einen günstigeren Einstieg oder, wenn der nicht kommt, dann suche ich mir halt im Zweifel eine andere Aktie. Wenn man sich anschaut, also Buffett vermeidet es auch eben, in solche typischen Hype- oder Trend-Themen zu investieren. Das haben wir jetzt im Fall von KI gesehen. Da gab es jetzt nur quasi ein winziges Entgegenkommen mit der Investition in Alphabet mit knapp 5 Milliarden
US-Dollar. Das könnte man glatt unter seine eigenen Prinzipien der Aktionärsfreundlichkeit verbuchen, weil hier unter seinem Punkt Qualität des Managements, dass das Unternehmen auch anlegerfreundlich agiert, das schreibt er sich auch selber zu und wünscht sich von anderen. Und so könnte man dieses Investment in Alphabet vielleicht auch verstehen, so als kleines Entgegenkommen an seine Aktionäre.
Genau, die vielleicht jetzt auch ein bisschen ungeduldig geworden sind. In den letzten 2 Jahren, wann denn die nächste größere oder spektakulärere Investition stattfinden würde, weil eben der Cashberg immer größer gewachsen ist. Und um jetzt auch mal die eigenen Anlegerinnen und Anleger zu besänftigen, hat man vielleicht sich auch entschieden, eben mal in einen finanziell solide aufgestellten KI-Wert zu investieren, um zu signalisieren, hey, also wir haben schon vor zu investieren und schrecken dabei vielleicht auch vor Werten nicht zurück, die in der Vergangenheit eine weniger große Rolle gespielt haben. Was natürlich auch noch zur Managementqualität dazugehört, ist sowas wie Kompetenz, also ein langfristiger Track Record, ein langfristiger Erfolgsnachweis von wichtigen Vorständen oder Unternehmenslenkerinnen und auch Ehrlichkeit und Transparenz. Also Buffett würde nicht in ein Unternehmen investieren, das mehrfach zum Beispiel bei der Präsentation von Geschäftsberichten super hohe Versprechen gemacht hat, nur um sie dann im nächsten Quartal nicht einhalten zu können. Gibt es leider auch immer wieder. Das erschwert natürlich auch, das wäre dann wieder Punkt 1, die Planbarkeit und Vorhersehbarkeit von Ereignissen. Wenn ich ein transparentes Management habe, das mir sagt, läuft gut, wird weiter gut laufen, dann kann ich anders planen, als wenn mir jemand was vormacht, wird gut laufen und dann ist es am Ende doch nicht der Fall.
Ich würde gerne jetzt zu den 3 Aktien kommen, nach den Prinzipien, die wir euch rausgesucht haben, in die Warren Buffett investieren könnte, die quasi auf diese Auswahlkriterien von ihm passen. Und Max hat sich da 3 Aktien rausgesucht, Max.
Ja.
Stell dir mal vor.
Also die 3 Werte, die ich mitgebracht habe, sind Bath & Body Works, Comcast und Snap-on.
Fangen wir mit Bath & Body Works an. Was macht das Unternehmen eigentlich? Es hört sich natürlich nach Badezimmer an, auf jeden Fall.
Damit hast du eigentlich auch schon alles genannt, was man über dieses Unternehmen wissen muss, was das Geschäftsmodell betrifft. Das ist tatsächlich einfach ein Einzelhändler für Kosmetik- und Pflegeprodukte. Also es ist so langweilig, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann. Sie betreiben ein stationäres Geschäft. Es gibt inzwischen auch ein eigenes E-Commerce-Geschäft. Aber das ist das Geschäftsmodell des Unternehmens. Also damit ist natürlich aber das erste Kriterium erfüllt, das zu verstehen als Geschäftsmodell sollte nicht allzu schwer fallen.
Genau. Hab's kapiert, okay. Ja. Dann haben wir jetzt den Burggraben.
Der Burggraben ist tatsächlich einer der bedeutendsten Wettbewerber, vor einiger Zeit spektakulär ausgeschieden ist. Bed Bath & Beyond, das kennt man vielleicht auch noch als Meme-Aktie. Und jetzt ist halt Bath & Body Works eines der wenigen verbliebenen Einzelhandelsunternehmen in dieser sehr spezifischen Nische.
Okay, dann können wir ja gleich mal die nächsten Punkte so abhaken. Cashflow.
Ja, der operative Cashflow lag jetzt zuletzt in den letzten Jahren so bei rund 1 Milliarde US-Dollar, ist langfristig leicht rückläufig gewesen insgesamt, aber stabil. Wir haben hier eine hohe Cashflow-Rendite von fast 20%. Also das Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr aufs Neue eine ganze Menge Geld, um damit zum Beispiel eine Dividende zu zahlen. Da sind wir aktuell bei knapp 3,7% Rendite, eigene Aktien zurückzukaufen im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar und gleichzeitig einfach seine Schulden zu bedienen.
Und es ist niedrig bewertet. Das ist ja der nächste Punkt quasi. Es ist unter seinem fairen Wert. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist hier bei knapp 6.
Genau, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 6. Wir haben ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1 und eben ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von ungefähr 5. Wir haben hier und auch bei den anderen Bewertungskennziffern inzwischen Abschläge von 30% bis zu 2/3, sowohl gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch dem historischen Bewertungsmittel der Aktie. Das ist eine signifikante Unterbewertung, die auch von Wall Street-Expertinnen und Experten gesehen wird. Die haben ihr Kursziel bei $37. Das liegt ungefähr um 75% über dem aktuellen Kursniveau und deutet eben auf eine signifikante Unterbewertung hin.
Bath & Body Works. Und dann schauen wir uns mal die nächste Aktie an.
Ja.
Unter welchen Gesichtspunkten wir die nach Buffett bewerten können. Und das ist Comcast.
Also bei Comcast ist die Herausforderung, was das Geschäftsmodell angeht, am ehesten zu verstehen, was überhaupt alles dazugehört, weil es einfach ein gigantisches Konglomerat ist. Wir haben es einerseits mit einem Kabelnetzbetreiber zu tun, also auf der Fernsehen auf der einen Seite, Internet auf der anderen Seite, ist der größte Internetanbieter in den USA und der drittgrößte Kabel-TV-Anbieter hinter AT&T und Verizon in den USA. Daneben betreibt das Unternehmen eine ganze Reihe von Fernsehsendern. Die bekanntesten sind CNBC und NBC. Es gibt inzwischen einen eigenen Streaming-Dienstleister, Peacock, der auch international vertrieben wird und auch in Deutschland inzwischen verfügbar ist. Und dazu kommt noch ein Kino und ein Freizeitgeschäft, also Universal Studios gehört dazu und dann halt auch die entsprechenden Universal Freizeitparks. Jede einzelne Branche oder jedes einzelne Segment für sich ist nachvollziehbar. Wie gesagt, die Herausforderung ist eben dieses Konglomerat zu durchschauen, aber das ist auch kein Unding.
Okay, dann schauen wir uns mal an, der Cashflow.
Der ist gigantisch.
Ja, das stimmt. Ich sehe gerade 32 Millionen US-Dollar.
Das hängt natürlich mit Millionen Kundinnen und Kunden eben im Kabelgeschäft zusammen, die halt jeden Monat einen Betrag X an das Unternehmen dafür überweisen, einen Internetzugang und Kabel-TV zu haben. 32 Milliarden Dollar jetzt in den vergangenen 12 Monaten gewesen. Davon sind fast 13 Milliarden Dollar für Anlegerinnen und Anleger in die Hand genommen worden. Damit hätten wir dann das Thema Managementqualität und Shareholder-Freundlichkeit auch abgedeckt. Aus dem Cashflow werden auch die Schulden bedient. Das wäre am ehesten bei Comcast der Grund zu sagen, warum hat Warren Buffett da noch nicht zugeschlagen angesichts der günstigen Bewertung. Naja, die Nettoverschuldung liegt wie für eben Telekommunikationsdienstleister üblich bei sehr hohen 90 Milliarden US-Dollar. Das relativiert sich aber beim Blick auf den Cashflow einerseits. Und auch auf den operativen Gewinn des EBITDA andererseits, das sind auch nur das 2,4-fache des EBITDAs. Das ist in Ordnung. Also da gibt es Unternehmen, die deutlich höher verschuldet sind. Und die Zinskosten von knapp 4,5 Milliarden Dollar können eben auch aus diesem gigantischen Cashflow mühelos bedient werden und gleichzeitig Schulden langfristig auch abgebaut werden.
Auch deutlich unter der fairen Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5. Analysten sehen hier noch ein Potenzial von 27%.
Und dazu kommt ein Kurs-Buch-Verhältnis von 1. Also wer jetzt zuschlägt, kauft den Buchwert im Verhältnis 1:1. Das ist auch eher was, was man selten sieht. Der Kurs-Buchwert von Berkshire Hathaway müsste aktuell bei 1,5 liegen, so um den Dreh rum. In der Vergangenheit hat Berkshire eigene Aktien zurückgekauft, wenn das Kurs-Buch-Verhältnis so bei 1,4, 1,45 oder darunter lag. Also Comcast wäre aus der Perspektive eigentlich ein klarer Kauf.
Dann schauen wir uns noch das nächste Unternehmen an, Snap-on. Was macht Snap-on?
Hier haben wir es mit einem Werkzeughersteller zu tun, beziehungsweise auch einem Hersteller von Aufbewahrungslösungen für Werkzeug. Das kann jetzt von der Hebebühne bis zum Schraubenschlüssel alles sein. Auch ein Geschäftsmodell, für das man nicht studiert haben muss, um das nachvollziehen zu können. Wo ist der Burggraben, fragt man da sich, weil Werkzeughersteller gibt es einige, auch einige Prominente. Das Unternehmen genießt auch eine Bekanntheit als Qualitätsmarke. Das Unternehmen ist weltweit agierend, also wir haben einen großen geografischen Fußabdruck. Das sorgt natürlich auch für eine gewisse Diversifizierung. Wenn es auf einem Markt mal schlecht läuft, kann es auf einem anderen umso besser laufen. Und es gibt zum Teil auch ein Franchising-Modell. Also nicht jede Filiale, in der Werkzeuge von Snap-on verkauft werden, ist tatsächlich auch im unternehmenseigenen Besitz, sondern halt dann an Franchise-Nehmer vergeben. Was, wie man zum Beispiel bei McDonald's ja auch sieht, auch ein attraktives Geschäftsmodell ist.
Okay, da haben wir auch schon den Burggraben im Grunde genommen abgehakt. Wie sieht es mit dem Cashflow aus?
Hier haben wir ähnlich wie bei Bath & Body Works auch einen operativen Cashflow von ungefähr 1 Milliarde Dollar. Ganz kurz im Verhältnis zum Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar ist es auch hervorragend. Und hier haben wir es tatsächlich auch einem langfristigen Wachstum zu tun. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre hat sich der operative Cashflow ausgehend von knapp 500 Millionen Dollar verdoppelt. Also das erfüllt auch das Kriterium, den Anlegerinnen und Anlegern eben hohe frei zur Verfügung stehende Mittel zu generieren, die auch für eine Dividende auf der einen Seite verwendet werden. Snap-on zahlt seit 35 Jahren, davon 15 Jahre ununterbrochen. Jetzt Anfang November wurde die Quartalsdividende um satte 14% angehoben. Das zeigt auch die Anlegerfreundlichkeit des Unternehmens, des Managements. Es werden eigene Aktien zurückgekauft, in den letzten Jahren auch immer in dreistelliger Millionenhöhe. Und trotzdem, um gleich auch den Punkt Bilanz noch mitzunehmen, das Unternehmen ist komplett schuldenfrei und sitzt auf einem Nettovermögen von 233 Millionen Dollar, nachdem in den letzten Jahren konsequent Schulden abgebaut worden sind. Hier haben wir ein bisschen einen anderen Fall, als das bei Bath & Body Works und Comcast der Fall ist. Die Bewertung ist aktuell fair. Aber das gibt uns auch die Möglichkeit, nochmal über das Thema Geduld bzw. Disziplin zu sprechen. Snap-on wäre jetzt ein Wert, wo man einfach auf eine noch passendere als aktuelle Einstiegsgelegenheit wartet. Also die Aktie befindet sich aktuell in so einer leichten Korrektur. Wenn die jetzt nochmal 10-15% zurückkommt, dann wäre eigentlich ein perfekter Zeitpunkt zuzuschlagen, weil man dann eben eine leichte Unterbewertung und damit auch eine höhere Sicherheitsmarge hätte.
Ja, ich möchte zum Schluss der Sendung nochmal Warren Buffett zitieren aus seinem letzten Aktionärsbrief, weil er ist ja auch mal sehr bekannt für seine ja beinahe demütigen und dankbaren Worte. Also er richtet ja immer sehr weise Worte an seine Aktionäre, so aus seinem 95-jährigen Leben. Ein schönes Zitat ist zum Beispiel, lebe ein Leben, das du verdienst. Das ist doppeldeutig im Grunde, finde ich.
Wie meinst du das?
Ne, du sagte so, lebe ein Leben, was du verdienst, ist einerseits ein Leben, was man sich vorstellt, was man sich selber verdient vorzustellen und andererseits spielt es auf den Aspekt des Fleißes auch hinaus. Ne? Mhm. Also auch, dass du fleißig sein solltest in deinem Leben. Ja. Also das sind so zwei Aspekte, deswegen diese Doppeldeutigkeit. Mhm. Okay, das waren drei Aktien, die Warren Buffett kaufen könnte. Einmal hatten wir Comcast, Snap-on und Bath & Body Works. Danke dir, Max, für deine Einschätzung.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die geäußerten Meinungen spiegeln die persönliche Einschätzung der Redaktion wider. Für Verluste, die aufgrund der Umsetzung von Gedanken oder Ideen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Bitte informiert euch vor jeder Investitionsentscheidung eigenständig und holt gegebenenfalls professionellen Rat ein.